Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einem weiteren Podcast mit Carsten Dürer, Klaviergedanken. Heute will ich mich einmal einem eher allgemeineren Thema widmen, beziehungsweise mich treiben lassen von Beobachtungen, die ich immer mal wieder in Meisterkursen und in anderen Bereichen gemacht habe. Das Sitzen am Klavier scheint immer noch nur in jungen Jahren ein wichtiger Aspekt in der Musikerziehung zu sein. Wie wenig bei fortgeschrittenen Studenten darauf geachtet wird, kann man in Wettbewerben, bei Kursen und in Festivals aller Welt beobachten. Immer wieder einmal ist man erstaunt, wie nah, wie hoch oder niedrig die jungen Musiker vor dem mehr oder minder großen Flügeln sitzen. Dass dies ein Gewohnheitsfaktor ist, weiß jeder selbst, der häufig am Instrument sitzt. Das bedeutet aber nicht, dass man bestimmte spieltechnische Probleme nicht durch eine veränderte Sitzposition lösen könnte. Der richtige Abstand zum Instrument beispielsweise wirkt sich leicht auf die Armposition und die Bewegungen der Handgelenke aus. Dies wiederum hat einen natürlichen Effekt auf den Klang. Und zudem hat dies auch wiederum eine Auswirkung auf die Stellung der Beine und Füße beim Pedalspiel. Und natürlich erhält man auch bald eine gelöstere Körperhaltung, die sich auf alles, das klangliche Element, die Kondition und die Kontrolle, also die Präzision, auswirkt. Aber gerade heute gibt es mehr und mehr gebogene Rücken, mehr hochgezogene Schultern, mehr unter den Hocker zurückgestellte Füße als jemals zuvor. Und dies, obwohl sich die Ausbildung auf einem weit verbreiteten höheren Niveau befindet, der Globalisierung und den modernen Reisemöglichkeiten sei Dank. Doch worauf wird im Unterricht geachtet? Nun, es kommt darauf an, welcher Art der Unterricht ist, ob es ein offener vor Publikum ist, ein intimer zwischen Lehrer und Schüler, ob es eine Einzelstunde, eine Woche oder ein gesamtes Semester ist, in dem man arbeitet. Je öffentlicher eine Unterrichtsstunde, umso mehr muss sich der Lehrer darstellen, auch wenn er an der Musik arbeitet, an den Darstellungsmöglichkeiten der Studentin oder des Studenten. Selten wird bei solchen Gelegenheiten über die Körperhaltung, die Atmung oder Bewegung am Instrument gesprochen. Oftmals wird vor allem an technischen Feinheiten gearbeitet, die den gewünschten Klang hervorbringen sollen. Wann aber wird über den wahrscheinlich vorgestellten Klang des jeweiligen Komponisten gesprochen? Über die Gedankenwelt der Entstehungszeit, über die kulturell-gesellschaftlichen Ideale hinter den Werken. Bei genauerem Nachfragen muss man erkennen, dass die wenigsten Studenten genau über das Hintergrundwissen verfügen. Vielmehr mühen sie sich vor allem mit technischen Problemen ab, üben sich die Finger wund, ohne dabei die Ideen einer formalen Besonderheit des Werks zu wissen, oft auch nicht über die harmonischen Veränderungen, die etliche der bekannten Werke zu Vorreitern ihrer neuen Form werden ließen. Natürlich sollte man all dies von einem Eigenverantwortlichen, einem erwachsenen Studenten, als vorausgesetzt annehmen können. Aber leider entspricht dies allein einem Wunschdenken. Und selbst bei technischen Problemen sollte man weniger an die Möglichkeiten denken, als der Idee eines Klangs, eines Tempos im Kopf zu folgen. Die Technik, eine gewisse Grundtechnik vorausgesetzt, folgt in der Regel dieser Idee. Aber diese Idee kann natürlich weitaus leichter und ehrlicher entwickelt werden, wenn man das angesprochene Hintergrundwissen hat. Kaum einer der früheren großen Pädagogen oder Pianisten hatte in dieser Hinsicht eine große Lücke aufzuweisen. Allein das sollte jeden überzeugen, sich intensiv mit genau diesen Hintergründen zu beschäftigen. Diese Beschäftigung kann viel Spaß bereiten und auf vielfachen Ebenen stattfinden bei den heutigen Möglichkeiten. sei es beispielsweise im Menuett einen Tanz zu erkennen, der er einmal war, sei es das Volkslied, das verarbeitet wurde, oder aber ein Werk anhören, das orchestral mit unterschiedlichen Klangfarben das darstellt, was später zu einem Klavierwerk umgearbeitet wurde. Oder man besucht ein Museum, liest Gedichte. All das kann man sogar gemeinsam erarbeiten. Nur das Lesen über Komponisten, Epochen, über die Geschichte, die Politik und all die gesellschaftlichen Hintergründe der jeweiligen Zeiten sollte man dann doch alleine vornehmen. Warum, das ist die große Frage, die keiner zu beantworten wagt, ist es heutzutage so, wie es ist? Warum herrscht bei gleichzeitiger immer besser werdenden technischen Ausbildungsmöglichkeiten eine immer größere Unwissenheit über die Hintergründe vor? Und nach dieser generellen Frage schließen sich gleich weitere Fragen an. Liegt es an den Professoren? Vielleicht gerade an denen, die selbst nie oder so gut wie nie auf der Bühne sitzen? Aber müssten nicht gerade diese für das Hintergrundwissen sorgen? Oder wollen gerade die sich musikalisch selbst verwirklichen, in ihren Studenten, beziehungsweise deren vordergründigen Erfolgen? Bald schon, nach einigem Nachdenken, kommt man noch auf einen ganz anderen Bereich, der heute oftmals als Maßstab für die jungen Pianisten genommen wird: die internationalen Klavierwettbewerbe und deren Gewinner. Denn wenn man sich die Gewinner und die wichtigsten und namhaftesten Wettbewerbe weltweit anschaut, ist man doch einigermaßen erstaunt. Als erstes erstaunt nicht etwa allein das technische Können dieser Gewinner, das kommt erst im zweiten Augenblick, aber allein das Alter. Mittlerweile werden sogar 15-jährige Jugendliche in internationalen Wettbewerben zu Gewinnern auserkoren. Da stellt sich leicht die Frage nach der pädagogischen Verantwortung der Juroren. Sitzen da nicht hauptsächlich verantwortungsbewusste Lehrer, also Pädagogen, in den Jurys? Was denken Sie, wenn Sie halben Kindern eine solche Verantwortung aufbürden, die bedeutet, zu reisen, Konzerte zu geben, Repertoire nebenher aufzubauen, mit der Öffentlichkeit klarzukommen, Kritik zu ertragen? Es gibt immer wieder Professoren, die ihre Entscheidungen damit begründen, dass es immer schon solche Karrierestarts in jüngsten Jahren gab. Aber sind das nicht die großen Ausnahmen? Und was passiert im Verlauf der Karriere, wenn diese Künstler stabil in ihrem Spiel? Werden sie das über Jahrzehnte? Ist Jewgeni Kissin noch so gut wie zu Beginn seiner Karriere? Nun wurde er nicht durch einen Wettbewerbserfolg groß, das wissen wir. Aber dennoch gibt es andere Beispiele. Entwicklungsauszeiten wären das Richtige für die jungen Pianisten, die ihr Potenzial in einem Wettbewerb gezeigt haben. Aber für diese Entwicklung bleibt in der heute schnelllebigen Zeit keine Muße. Denn bald schon steht der nächste Wettbewerbsgewinner Gewehr bei Fuß. Das Ergebnis dieses mehr oder weniger verantwortungslosen Verhaltens? Wir haben immer mehr junge Pianisten auf den Bühnen, die sich genau dort entwickeln müssen. Und es klappt immer seltener, dass sie dies können. Wenn man sich allein die Gewinner der vergangenen 2 oder 3 Jahre anhört, mag man zu zweifeln beginnen. Sicherlich gibt es Ausnahmen, keine Frage. Aber wie oft? Ist es nicht ein Trend, leichtfertig Preisträger zu kreieren, die dann oftmals an den Anforderungen zerbrechen und auf einem studentischen Niveau verharren? Für Jahre? Und ist es nicht unglaublich, dass man diese Jungpianisten aufgrund von Preisen gestandenen, wenn auch weniger durch die Medien gegangenen Pianisten gegenüberstellt? Bei einem Interview vor vielen Jahren fragte ich den Chef eines großen Klassiklabels, ob es nicht unfair sei, immer wieder junge Pianisten mit viel Marketing aufzubauen und dann wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen? Die Antwort war einfach wie eindeutig: Who told you that life is fair? Und genau in diesem Denken liegt die Krux heutiger Zeiten im Kunstbetrieb: das fehlende Moment der Ethik. Aber dieses Moment, diese Sensibilität für soziale Verantwortung fehlt leider in allen Bereichen. Ebenso wie der Respekt. Respekt vor vielen Dingen. Denn sagen wir nicht langfristig einem breiten und noch gerade erst heranwachsenden Publikum, dass genau diese Art des Umgangs mit dem Instrument und den geschriebenen Noten der richtige Weg ist, um sich erfolgreich durchzusetzen? Dadurch erhält der Ausbildungs- wie der Wettbewerbszirkus eine sich wiederholende, aber auch verschlimmernde und reproduzierende Eigendynamik, die die Zukunft unserer musikalischen Welt gefährdet. Vor kurzem habe ich eine wichtige Aussage gelesen, dass in unserer heutigen Zeit leider Gottes die Pädagogik zur Ausbildung verkommen ist und nicht mehr Bildung bedeutet.